Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Samira, du warst Anfang 20, als es losging. Erinnerst du dich noch an die ersten Symptome?
Ja, also mein erstes Symptom waren Augenprobleme eigentlich. Also ich habe Doppelbilder gesehen und sehr verschwommen gesehen und hatte ganz starke Schmerzen hinter den Augen und bin dann irgendwann zum Augenarzt gegangen und ja, hatte natürlich jetzt eher mit irgendwie Migräne oder sowas gerechnet. Nicht, dass man jetzt Migräne haben will, aber dass es dann MS war und ich dann so weitergeschickt und gleich ins Krankenhaus weitergeschickt wurde, das hat mich dann doch ziemlich überrascht.
Mein Sonntagsgast heute, Samira Musa, sie hat mit Anfang 20 erfahren, dass sie Multiple Sklerose hat. Heute, sagt sie, begreift sie ihre Krankheit als Chance, bloggt drüber und hat ein Buch drüber geschrieben. Schön, dass du mit uns quatschst heute Morgen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Du hast es schon gesagt, du bist dann zum Arzt und es war nicht Migräne, sondern MS. Wie kam es denn dann zur Diagnose?
Ich wurde dann ins Krankenhaus geschickt und war da etwa so 5-6 Tage und es gibt so Standard neurologische Untersuchungen, die mit einem durchgeführt werden und am Ende wurde mir dann gesagt, es deutet alles auf Multiple Sklerose hin. Also es hat dann noch ein Jahr gedauert, bis ich die endgültige Diagnose bekommen habe, bis sich das bestätigt hat mit einem zweiten Schub einer zweiten Krankheitsaktivität und ja, plötzlich steht man dann da und hat MS.
Jetzt müssen wir darüber reden, was das eigentlich ist, MS. Du hast gesagt, Schub ist ein wichtiges Stichwort dabei, tritt in Schüben auf. Aber was genau ist das für eine Krankheit, Multiple Sklerose?
Also Multiple Sklerose ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt eine Krankheit, bei der das Immunsystem die Nervenstränge angreift. Und wenn so eine entzündliche Reaktion stattfindet, die man dann Schub nennt, werden quasi die Umhüllungsschichten der Nerven angegriffen. Und dadurch können die Nerven nicht mehr so gut die Befehle weiterleiten. Und das führt dann zu ganz verschiedenen Symptomen. Also die sind bei jeder Person ganz, ganz anders. Die Stärke ist anders. Ob die sich wieder zurückbilden, das ist wirklich von Person zu Person komplett unterschiedlich. Ich habe einen sehr leichten Verlauf bisher gehabt und habe, glaube ich, auch aktiv dazu beigetragen, natürlich, dass es mir so gut geht momentan und eigentlich immer besser geht gerade. Und da können dann so Symptome entstehen wie Taubheitsgefühle, also dass man Dinge nicht mehr so richtig spürt oder dass man teilweise Körperteile nicht mehr so gut bewegen kann. Schwindel ist ein ganz, ganz übliches Symptom. Sprachfindungsstörungen, alles Mögliche, Lärmempfindlichkeit, chronische Erschöpfung, das sind so klassische MS-Symptome.
Was davon ist dir widerfahren? Welche Symptome hattest du schon?
Taubheitsgefühle, Sehnerventzündung und Schwindel, würde ich jetzt so aus der Hüfte geschossen sagen. Das waren so die Sachen, die mich am meisten belastet haben. Also vor allem der Schwindel, weil man das halt überhaupt nicht sieht von außen. Das heißt, man ist permanent auf einer Bootspartie und alles.
Also wie wenn du auf dem Schiff bist, was total schwankt.
Und absolut, ganz genau. Also als ob man einfach nicht mehr vom Boot runtergekommen wäre sozusagen. Und man muss sich extrem anstrengen, um geradeaus zu laufen, damit das nicht irgendwie aussieht, als wäre man völlig betrunken. Denn so sieht es tatsächlich sonst aus. Ne? Man wankt und schwankt halt. Und ja, es erfordert extrem viel Konzentration und ist demzufolge natürlich auch sehr erschöpfend.
Du warst dann beim Arzt, hast die Diagnose bekommen. Nach einem Jahr war es dann wirklich klar, dass es MS ist. Was erzählt denn so ein Arzt dir dann oder was hat dein Arzt, deine Ärztin dir erzählt? Wie wird es mit dir und deiner Krankheit weitergehen?
Also mit Prognosen tun sich die Ärzte meist sehr schwer, was einfach daran liegt, dass man es bei MS nie weiß, was kommt. Also man kann nicht sagen, das sieht nach einem leichten Verlauf aus oder das sieht nach einem schweren Verlauf aus.
Aber was hieße denn schwerer Verlauf zum Beispiel, nur um das mal klar zu haben?
Also es gibt verschiedene Verlaufsformen der MS, die man haben kann. Und es gibt progrediente Formen, das heißt fortschreitende Formen. Und da kann man quasi innerhalb von Monaten im Rollstuhl sitzen, um es jetzt mal so kurz und bildlich zu sagen. Also es gibt Formen, wo es Schlag auf Schlag geht und man wird zum Pflegefall. Und diesen Fall gibt es auch. Diesen Fall haben 25% oder 10%, also auf jeden Fall der Großteil nicht der Menschen mit MS. Der Großteil der Menschen mit MS lebt mit kleineren Einschränkungen oder mittleren Einschränkungen einen ziemlich normalen Alltag. Aber natürlich gibt es auch diese Verläufe. Und mein Arzt meinte damals zu mir, jetzt kannst du entweder alles ändern oder du kannst genauso weitermachen wie bisher. Du kannst eh nichts tun. Das meinte mein Arzt zu mir. Und dann meinte ich, ja, und wie ist das jetzt so mit Rauchen und Stress und so? Er meinte, machen Sie einfach weiter. Also kann ich Ihnen ja jetzt nicht sagen.
Ist eh egal,
also,
sozusagen.
Wirklich, ja, wirklich. Meinte, ja, also Sie können da ruhig weiter rauchen. Ne? Wo man so denkt, ein Nervengift bei einer Nervenkrankheit, da muss man jetzt irgendwie kein Doktor sein, um sich vorstellen zu können, dass es nicht so unbedingt die beste Idee ist.
Aber Samira, wenn so ein Arzt dann sagt, ist auch egal, bist halt krank und hast jetzt diese Krankheit, dann ist das ja ganz schön hart. Also wie bist du damit umgegangen?
Also es war auf jeden Fall der Horror. Ich habe mich natürlich extrem alleingelassen gefühlt und der zweite Gedanke war dann, okay, Google fragen, weil das macht man halt so. Also habe ich gegoogelt und habe eigentlich nur lauter Schreckensmeldungen und schlimme Schicksale und Berichte über das Leben ist vorbeigefunden online. Dachte mir, okay, ich bin irgendwie 22 oder 23 und mein Leben ist jetzt vorbei. Also ich kann alles knicken, Karriere, Reisen, Träume und so weiter, kann ich mir alles abschminken. In 2 Jahren bin ich ein Pflegefall und mein Freund muss mich windeln. Das war, was ich in diesem Moment dachte. Und dann ist natürlich erstmal die Welt zusammengebrochen, kann man schon so sagen.
Samira, wie war eigentlich dein Alltag, als es dann zur Krankheit kam?
Also ich steckte gerade in den Abschlussprüfungen meiner Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Das ist, was ich gelernt habe nach dem Abi. Und habe in der Zeit schon in dem Techno-Club gearbeitet als Künstleragentin, wo ich dann auch nach der Ausbildung weitergearbeitet habe, viele Jahre. Und ja, Techno Berlin war ungefähr so, wie man sich's vorstellt. Also es war tatsächlich ein sehr, sehr aufregender und anstrengender Lifestyle, ne? Oft nachts unterwegs gewesen, öfters mal mit den Künstlern mitgeflogen, auf Festivals mitgewesen, da die Leute betreut, viele Stunden. Ich war auch noch mit Jüngste im Team, das hieß so, das Ganze abends mal vorbeigehen und Hallo sagen im Club blieb halt irgendwie auch so ein bisschen an mir hängen und ich habe da natürlich auch nicht Nein gesagt. Also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Zeit in meinem Leben und gleichzeitig bin ich ein sehr ehrgeiziger Mensch und hatte natürlich auch vor, diese Karriereleiter so schnell wie möglich hochzuklettern.
Nun kam dann da diese Diagnose MS rein. Dein Arzt hat ja gesagt, machen Sie einfach weiter. Hast du das beherzigt?
Erstmal ja, tatsächlich, weil das ja auch so ein bisschen so ein Freifahrtschein ist. Ne? Du musst dich nicht kümmern, du hast eh keine Kontrolle darüber. Und dann dachte ich mir, super, da muss ich ja jetzt gar nichts ändern und habe feuchtfröhlich weitergemacht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Verdrängungsmechanismus. Ne? Also wenn ich so tue, als hätte ich keine MS, dann habe ich ja vielleicht auch gar keine MS irgendwie.
Ich will es gar nicht wissen. Ja, das kennt man ja von vielen Dingen im Leben, auch von kleineren Krankheiten.
Ja, also man will sich damit einfach nicht auseinandersetzen. Und wenn dann auch noch der Arzt sagt, ja, mach einfach weiter, dann ist natürlich super, dann muss man ja überhaupt nichts mit dieser Krankheit zu tun haben, was so ein bisschen ironisch ist, weil die steckt ja in einem drin. Und da muss man ja doch sehr dissoziativ sein mit dem eigenen Körper, sage ich mal, wenn man so leben will, als steckte da jetzt nicht plötzlich so eine Krankheit drin. Also man muss vor sich selber das schon extrem abspalten, sozusagen, dass da eigentlich jetzt was ist.
Das hast du dann aber zu diesem Zeitpunkt ja offenbar gemacht mal eine Zeit lang. Wie war das denn mit Freunden, mit Familie, Kollegen? Hast du denen gesagt, dass du diese Diagnose hast oder hast du das da sozusagen auch abgespalten?
Also ich habe es natürlich so meinen Ängsten erzählt, Familie, beste Freundin. Auf der Arbeit habe ich es tatsächlich nicht erzählt. Also auch 2 Jahre lang habe ich nichts erzählt und habe einfach so getan, als wäre nichts, habe mir irgendwelche, die wildesten Geschichten ausgedacht, wenn ich irgendwelche Arzttermine hatte, warum ich jetzt nicht zur Arbeit kommen kann. Habe ja irgendwann auch angefangen, ein Medikament zu nehmen, die unterdrücken so das Immunsystem. Das heißt, wenn das Immunsystem unterdrückt ist, dann wirst du natürlich auch ständig krank und hast irgendwie ständig eine Erkältung und sonst was. Und ich kam da dann irgendwann echt ganz schön in Erklärungsnot, um nicht zu beichten, dass ich dieses schreckliche, ja in Anführungszeichen, schreckliche Geheimnis habe, dass ich eine Autoimmunerkrankung habe.
Du schreibst in deinem Buch, einige Jahre blieb ich unberührt von der multiplen Sklerose, machte weiter wie zuvor, lebte für meinen Job und mit der Angst und dem ständigen Versteckspiel. Damit meinst du dieses Nicht-Sagen vor den Kolleginnen und Kollegen. Dann kam ja ein Wendepunkt. Dann hast du es ja irgendwann geändert, sozusagen, deine Einstellung zur Krankheit, zum Leben, auch zu den Kollegen. Wie kam das dazu?
Ich glaube, nach so 2, 3 Jahren habe ich einfach gemerkt, dass ich mir selber absolut keinen Gefallen tue mit diesem Versteckspiel und habe es irgendwie nicht mehr ausgehalten. Und außerdem hatte ich auch so das Gefühl, dass mein Körper mir so einen kleinen Gesundheitsvorschuss nochmal gegeben hat. Irgendwie, ja, tob dich aus, verarbeite das erstmal mit dieser Diagnose. Aber diese ständige Angst, die ich hatte im Hinterkopf, ne, du wirst bald ein Pflegefall, die jeden Morgen und jeden Abend dann mal so reingrüßt und einem ganz kurz wahnsinnige Existenzängste macht, diese Angst hatte sich ja gar nicht bewahrheitet. Also tatsächlich war ich ja noch fähig zu arbeiten und tatsächlich war ich ja noch fähig zu reisen und Spaß zu haben und das Leben zu genießen. Und dann dachte ich mir, okay, anscheinend habe ich ja eine Wahl, von welchem Standpunkt aus ich diese Krankheit betrachte und mich mit dieser Krankheit betrachte. Und dann habe ich einfach mal probiert, wie sich's denn auf der nicht selbstzerstörerischen Seite so lebt und stellte sehr schnell fest, dass es dort sich deutlich besser und deutlich mehr im Einklang mit mir selbst lebt.
Wie probiert man denn sowas aus?
Einfach machen.
Aber was heißt das? Machen. Also was heißt denn die nicht selbstzerstörerische Seite?
Das heißt zum Beispiel, dass man nicht mehr jede Party mitnehmen muss. Das heißt zum Beispiel, dass ich mich aktiv damit auseinandersetze, was kann ich denn eigentlich dafür tun, dass es mir besser geht. Körperlich, aber auch seelisch. Also was macht das denn zum Beispiel mit mir, wenn ich 14 Stunden arbeite und danach noch zu einem Geschäftsessen gehe? Ja, das fühlt sich natürlich nicht gut an und danach ist man natürlich total fertig und der Körper rebelliert. Und dann einfach in solchen Momenten sich anzutrainieren, zu sagen, nein, ich kann nicht. Einfach mal probieren, ob dann die Welt untergeht und ich kann sagen, nein, sie ist nicht untergegangen, ganz im Gegenteil. Also irgendwann fühlte ich mich so bestätigt und sicher in dieser Verhaltensweise, dass ich so lebe, wie es mir am besten tut, dass ich tatsächlich dann auch meinen Blog gegründet habe und meinen Arbeitgeber und meinen Kollegen gesagt habe, ich habe übrigens MS seit 2 Jahren. Die sind aus allen Wolken gefallen. Die konnten das gar nicht glauben, dass ich MS habe, was ja eigentlich sehr für mein Schauspieltalent spricht. Ne?
Allerdings, ja.
Und dann platzte irgendwie wie so ein Knoten in mir und ich verstand, dass ich am Steuer meines Lebens wieder sitze plötzlich. Ja, dass ich mir nicht diktieren lassen muss von einem Arbeitgeber oder von einem schrecklichen Geheimnis, in Anführungszeichen, wie ich jetzt zu leben habe. Sondern dass ich, wenn ich mich aktiv in die Position bringe, für mich zu entscheiden, das Leben plötzlich wieder auf eine ganz andere Art und Weise genießen kann und auch mit viel mehr Vertrauen ins Gute leben kann.
Dieser klare Cut, den du dann gemacht hast, der kam ja dann aus der Erkenntnis, dass es da eine Chance gibt, selbstbestimmt, nicht selbstzerstörerisch mit der Krankheit zu leben. Wie sah der aus? Was hast du anders gemacht ab diesem Zeitpunkt der Erkenntnis?
Also zuallererst habe ich einen Blog gegründet und habe quasi online der ganzen Welt gesagt, ich habe übrigens MS. Ich habe diesen Schritt einfach gemacht aus dem Wunsch heraus, dass Menschen, wenn sie die Diagnose MS bekommen und wie ich googeln, dass sie dort nicht nur Schreckensgeschichten finden. Das war mir ganz, ganz wichtig. Ich wollte einfach dafür sorgen, dass da auch wenigstens ein Stimmchen ist, was sagt, ey, dein Leben ist nicht vorbei. Surprise. Und aus diesem Wunsch heraus habe ich diesen Blog gegründet und dann wussten natürlich auch alle Bescheid in meinem Umfeld. Aber das war eine unglaubliche Erleichterung, denn es hieß, dass ich plötzlich ja viel liebevoller mit mir selbst umgehen konnte und sagen konnte, okay, stopp, einen 4. Termin können wir mir heute nicht reindrücken, das geht nicht. Ich mache alles, was ich kann, aber an irgendeinem Punkt habe ich dann auch eine chronische Krankheit und muss auf mich aufpassen und das hat mir eine sehr, sehr große Freiheit gegeben. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich dann hängen lassen konnte oder so, aber ich glaube, da bin ich auch echt nicht der Typ dafür. Ich habe auch angefangen, Sport zu treiben. Also ich war davor ein absoluter Sportmuffel und dachte dann aber, okay, ich habe so einen jungen Körper gegeben bekommen, der irgendwie auch noch ziemlich fit ist. Dann nutze ich den doch so gut, wie ich kann und unterstütze den doch so gut, wie ich kann, darin so gesund und fit wie möglich zu werden. Und habe dann angefangen, Sport zu treiben, habe angefangen, mich viel mehr damit auseinanderzusetzen, was tut meinem Körper gut. Habe aufgehört mit diesem ständigen Diätenwahnsinn irgendwie.
Also das war ein Teil deiner Therapie sozusagen, Diätenwahnsinn?
Das war Teil meines Lebens auf jeden Fall gewesen bis dahin. Also durch die ganze Teenagerzeit. Ich meine, das ist ja bei vielen Frauen.
Achso, das hatte jetzt gar nichts mit MS zu tun, sondern nein. Du hast einfach, ja, okay, verstehe.
Einfach dieser konsequente Selbsthass und nicht genug sein, dass
ich
man
muss
das mal
dünn
so ein bisschen
sein, ich muss das verzichten können und
richtig.
So,
ja. Ich muss. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich irgendwie nicht gut genug und nicht toll genug. Und das einfach so ein bisschen abzuschütteln und mich davon frei zu machen und zu sagen, ey, mein Körper ist mega. Der ist echt super und der ist mein bester Freund und ich stecke auch noch drin im Körper mit meinem Geist. So diese Verknüpfungen fing ich dann langsam an zu machen. Habe aufgehört zu rauchen, es hat noch ein bisschen gedauert, aber dann habe ich es tatsächlich geschafft. Und merkte dann auch so, okay, das mit diesem Job, mit dieser Festanstellung ist irgendwie vielleicht gar nicht mehr so mein Traum. Das war vielleicht mal mein Traum, aber eigentlich wollte ich doch immer reisen und eigentlich wollte ich doch auch immer frei sein und hatte ja, wie ganz viele, diesen großen Wunsch nach Selbstverwirklichung irgendwo noch in mir. Und
also was wirklich für dich zu machen.
Was wirklich für mich zu machen und auch ein bisschen daran wachsen zu können und auch mal zu gucken, wo das Leben mich denn hinweht, wenn ich es mal lasse.
Nur hattest du diese Diagnose MS und der Arzt hat dir gesagt, mach erstmal nichts anders. Du hast jetzt gesagt, du hast sozusagen, was dein Leben angeht und dein Denken über dein Leben viel geändert. Hast du denn auch medizinisch sozusagen was geändert? Also hast ja gesagt, es gab ein Medikament, das du bekommen hast. Bist du da auch anders an die Krankheit rangegangen?
Also einem werden nicht viele Optionen gelassen von den Ärzten, sondern es wird gesagt, du musst sofort anfangen, eine Basistherapie zu machen. Das ist, was gesagt wird.
Und Basistherapie heißt, nur noch mal kurz, diese Immunsuppressiva, also Immunsystem runterdrückende Mittel nehmen.
Genau, Immunsystem runterdrücken oder Immunsystem modulieren. Da gibt es verschiedene Dinge, die man da so nehmen kann und dann kriegt man das sofort und lebt dann damit halt weiter. Und im Zuge meiner Beschäftigung mit der Krankheit und mit mir selber habe ich dann irgendwann auch für mich entschlossen, dass ich keine normale pharmazeutische Therapie mehr machen möchte, weil ich einfach nicht so richtig, sie konnte mir halt diese Angst nicht nehmen. Irgendwie haben das diese pharmazeutischen Medikamente nicht geschafft, mir die Angst zu nehmen, bald ein Pflegefall zu werden. Immer wenn irgendwas Kleines war und ich irgendeine kleine Symptomatik gespürt habe, kam als Wort diese riesige Angst um die Ecke, okay, jetzt war es das. So. Und deswegen habe ich mich dann auch da in diesem Bereich für eine deutlich aufwendigere, teurere und selbstbestimmtere Therapie entschieden, mit der ich jetzt aber seit einem Jahr auch sehr, sehr gut fahre.
Nur ist das jetzt für dich vielleicht was Richtiges, wenn du damit gut fährst, aber würdest du sagen, dass das sozusagen nicht auf jeden übertragbar ist, der MS hat? Weil das ja das ist, was die Mediziner eigentlich dann empfehlen?
Ja, also ich empfehle generell überhaupt nichts. Die Leute sollen machen, was sie möchten und was ihr Arzt denen sagt und sich halt nur damit selbst auseinandersetzen. Darf ich nämlich nicht was empfehlen und will ich auch gar nicht. Also was für mich funktioniert, muss ja nicht für jemand anderen funktionieren, wie bei allen Dingen im Leben. Ich denke, da muss jeder selber eine Entscheidung treffen. Woran ich aber appelliere, ist schon, dass man sich selber ein bisschen mit seinen Möglichkeiten auseinandersetzt und auch nicht vernachlässigt, was man zusätzlich tun kann. Zusätzlich zu einer normalen pharmazeutischen Therapie, einer alternativen Therapie oder auch keiner Therapie, kann man nämlich ganz, ganz viele Dinge im Alltag tun, die einem dabei helfen, wirklich besser mit der Krankheit zu leben. Also davon bin ich überzeugt.
Was du gemacht hast, ist dein Leben radikal ändern. Samira Musa ist zu Gast. Multiple Sklerose, ihre Krankheit, hat sie nicht abgehalten davon, auf Reisen zu gehen. Nein, vielleicht muss man es anders formulieren. Gerade wegen der Multiple Sklerose hat sie dann den Traum verwirklicht, viel zu reisen. Wie kam es zu dem Gedanken überhaupt?
Ich wollte schon immer mal Weltreisen. Also ich bin davor schon ganz, ganz viel mit Rucksack gereist, immer so lange, wie es der Arbeitsurlaub halt erlaubt hat. Und hatte immer die Leute beneidet, die nicht wissen, wo sie nächste Woche oder nächsten Monat sind. Und durch diese Krankheit wurde mir dann irgendwie bewusst, wie kurz das Leben tatsächlich ist. Also das klingt immer so ein bisschen abgeklatscht, aber wenn es einen dann wirklich so direkt betrifft, dann kriegen diese Worte eine ganz neue Bedeutung. Und man merkt plötzlich, okay, all die Zeit, die ich irgendwie hier damit verbringe, dem Traum eines anderen hinterher zu jagen, die kriege ich ja nie wieder zurück. Die wird mir ja nicht hinten dran gehängt, die wird mir ja nicht gut geschrieben. Und ich hatte plötzlich einfach keine Ausreden vor mir selbst mehr, nicht diesen Schritt zu wagen und zu sagen, okay, ich mache mich selbstständig als Autorin und ich mache jetzt diese Reise, ich mache jetzt diese Welt, ich mache die jetzt einfach. Ich konnte plötzlich es nicht mehr vor mir herschieben und habe dann meinen Job gekündigt und mich vorbereitet, mental als auch natürlich organisatorisch, und dann ging's los.
Nur hast du eben eine Krankheit, die, wie wir schon gesagt haben, in Schüben kommt, bei der man nie so richtig weiß, wie es mit der Krankheit weitergeht, die ganz schlecht vorherzusagen ist. Und auch deine Freunde, steht in deinem Buch, haben gesagt, Weltreise mit MS, Samira, du bist wahnsinnig. Was da alles passieren kann. Hattest du da nicht selbst Zweifel, ob das überhaupt geht?
Eigentlich nie. Ehrlich gesagt,
ehrlich?
Nicht. Also ja, ich hatte nicht so die krasse Angst, weil man muss sich... Okay, ich erkläre das eigentlich immer ganz gerne so. Haben denn Menschen ohne MS die Garantie, dass alles super läuft und alles großartig wird? Mm-mm.
Also, aber die Wahrscheinlichkeit, Samira, dass ein Schub kommt und du ein Symptom hast, was dich tatsächlich daran hindert, weiterzugehen und du in ein Krankenhaus musst, die ist ja viel größer.
Ja, die ist größer, aber dann habe ich halt so überlegt, naja, was ist denn dann so schlimm, wenn ich ins Krankenhaus muss? Also, dann kriege ich Cortison. Das ist, wie ein MS-Schub behandelt wird, und zwar weltweit. Und Cortison.
Du meinst, das ist egal, ob in Thailand, Mexiko oder irgendwo?
Das ist genau der Punkt. Genauso ist es. Also, ob ich jetzt das Cortison in Berlin kriege oder ob ich es in Mexiko kriege oder ob ich es in Thailand kriege, Cortison ist Cortison. Das gibt es wirklich weltweit. Das wird einem ja immer schön hinterhergeschmissen. Also, da muss man nicht lange drum betteln, sage ich mal. Und ein MS-Schub ist jetzt nicht so, dass ich von einem Moment auf den anderen so zuckend auf dem Boden liege oder so. Das hat so ganz wenig eigentlich nur mit irgendwie The Walking Dead zu tun oder so, sondern das kündigt sich über Tage und Wochen an, dass man merkt, oh, da ist irgendwas Neues. Und dann habe ich immer noch, sagen wir mal, bis zu einer Woche Zeit, um in ein Krankenhaus zu kommen. Und ich weiß nicht, wo es überhaupt noch einen Ort auf der Welt gibt, wo man eine Woche braucht, um ins Krankenhaus zu kommen.
Also das war sozusagen schon mal möglich. Hast du denn trotzdem, als du dann in die Planung deiner Reise gegangen bist, ganz anders geplant, als ich das zum Beispiel machen würde oder jemand anders?
Ich musste natürlich mit den Medikamenten gucken, wie ich es mache und mir da genug anhäufen, sage ich mal. Dann kam mein Freund ja irgendwann dazu auf der Reise, der hat dann auch nochmal einen Schwung Medikamente mitgebracht. Also da musste ich schon so ein bisschen Tetris spielen und konnte natürlich weniger andere Sachen einpacken. Also das nimmt ja auch Platz weg und ich sag mal so ein Drittel meines Rucksacks waren nur Medikamente tatsächlich.
Kommt man denn damit überall einfach so durch die Flughafenkontrollen und so weiter und so fort?
Ist kein Problem. Also ich hatte natürlich so einen Medikamentenausweis dabei, aber tatsächlich wollte die nie jemand sehen. Und ich bin nicht in Gelbfiebergebiete gereist. Das wäre jetzt so das Einzige, wo man sagen würde, okay, mit MS sollte man sich nicht lebend impfen lassen. Gibt es auch verschiedene Aussagen drüber.
Weil das Immunsystem in Mitleidenschaft ist? Oder warum?
Ja, weil da so eine Überreaktion des Immunsystems passieren kann. Und das kann natürlich zu einem Schub führen. Deswegen sagt man, lebend impfen lieber nicht mit MS. Dann denke ich mir immer, na gut, die Welt ist ja auch groß. Es gibt ja auch viele andere schöne Länder, wo man sich nicht gegen Gelbfieber impfen muss. Also das wäre vielleicht doch so eine Sache, die man beachten muss. Man muss natürlich sich, was ganz gut ist, ist für die Auslandsreise Krankenversicherung so einen Schein mitgeben zu lassen, dass man am Anfang der Reise reisefähig war, damit die Auslandsreise Krankenversicherung im Fall des Falles auch aufkommt, ne, für so eine Krankenhausbehandlung mit Cortison. Und also es gibt schon so ein paar Dinge, auf die man achten muss. Aber ich denke mir dann, der Preis für diese unglaubliche Freiheit ist dann nämlich doch nicht so hoch. Also es ist nicht unmöglich und es braucht auch nicht mehrere Jahre Vorbereitung. Es ist natürlich anders, wenn man tatsächlich im Rollstuhl sitzt oder auf Gehhilfen angewiesen ist. Natürlich muss man dann anders planen, aber das trifft ja auf mich gar nicht zu.
Wo bist du denn dann eigentlich überall hingefahren? Was war der Plan?
Ich war zuerst in Asien unterwegs, in Thailand und Indonesien und danach bin ich nach Mexiko und Kolumbien gereist und war da noch einen Monat in der Toskana. Das war so die grobe Route. Also es ging jetzt gar nicht so darum, möglichst viele Länder so abzuhaken, sondern ich habe ja unterwegs die ganze Zeit auch an meinem ersten Buch gearbeitet und deswegen bin ich sowieso langsam gereist und habe dann an den Orten, wo ich war, auch meinen Blog betrieben und habe halt von diesen Orten aus auch einfach gearbeitet. Also hat mir sozusagen ortsunabhängiges Business als digitale Nomadin aufgebaut nebenbei.
Und das hat direkt funktioniert. Ich meine, so eine Weltreise ist im Zweifel vielleicht auch teuer und du hattest deinen Job eben gerade gekündigt und die Basis nicht mehr. Also das heißt, finanziell funktionierte das so?
Ich habe ungefähr anderthalb Jahre lang davor auch an den Wochenenden zusätzlich zu meiner 40-Stunden-Schicht gekellnert. Also ich habe einfach mir Geld angespart, habe extrem sparsam gelegt, extrem viel gearbeitet und mir so ein kleines Puffer angespart, ohne dass ich auch nicht losgereist wäre. Also jetzt so nach mir die Sintflut ist nicht so mein Stil. Also ich hatte schon mir Geld angespart, um im Fall des Falles nicht arbeiten zu müssen zum Beispiel oder immer nach Hause fliegen zu können. Und habe dann ungefähr ein halbes Jahr lang noch gebraucht, bis ich überhaupt ein bisschen Geld verdient habe. Und in der Zeit habe ich von meinem Ersparten gelebt. Aber tatsächlich ist es für mich deutlich günstiger, in Asien zu leben als in Berlin. Also ich sag mal, da brauche ich vielleicht ein Drittel oder ein Viertel des Geldes, was ich hier in Berlin brauche.
Was waren denn die schönsten Erlebnisse oder die schönsten Orte, die dir auf dieser Reise begegnet sind?
Ich war in Indonesien auf Nusa Penida, das ist bei Lombok gelegen, wunderschöne Insel, und dort hatte ich tatsächlich sehr, sehr viele tolle Erlebnisse, habe tolle Leute kennengelernt und bin so ein bisschen angekommen. Das war, glaube ich, anderthalb Monate fast, nachdem ich losgereist bin. Und erst da wurde mir dann so richtig bewusst, okay, so this is real irgendwie, jetzt geht's halt echt los. Und bin danach in Mexiko gewesen, in einem Dorf, aus dem mein bester mexikanischer Freund kommt. Ich war da mit 16 ein Jahr in der Highschool in Mexiko. Und dieses Dorf war von einem Erdbeben zerstört worden, ungefähr einen Monat, bevor ich dort ankam. Und ich hatte Spenden gesammelt unter meinen Freunden und Kollegen hier in Berlin und bin dann dorthin gefahren und habe mit den Jungs zusammen entschieden, wofür wir das Geld benutzen, für welches Projekt. Und ich wurde dort so herzlich und großzügig und mit so viel Wärme und Liebe empfangen, obwohl diese Menschen dort gar nichts mehr hatten und wirklich alles verloren haben und geliebte Familienmitglieder verloren haben in diesem schweren Erdbeben. Und mir ist dort das erste Mal so richtig bewusst geworden, wie krass, unfassbar gut wir es haben hier in Europa. Also es ist wirklich, wir haben so viel und wir können so dankbar sein dafür, wie gut es uns geht. Und das war ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Also
hat denn dieses tolle Erlebnis, die anderen Reiseziele, das Reisen an sich, sozusagen die Krankheit für dich in den Hintergrund gedrängt? Weil du hast ja am Anfang gesagt, als du noch deinen Alltag hattest in Berlin, fest angestellt warst, den Kollegen nicht Bescheid gesagt hast, Versteckspiel gespielt hast, dich vor deiner Krankheit auch selber versteckt hast, warst du unglücklich, immer wieder kam diese Angst hoch, was passieren könnte. Ist das durch das Reisen tatsächlich dann weggegangen, besser geworden, anders geworden?
Es ist auf jeden Fall besser geworden. Ich bin ja allein gereist und ich glaube, den größten Gefallen, den man sich tun kann, ob jetzt chronisch krank oder nicht, ist ab und zu mal so dieses innere Stimmchen sich anzuhören, was man so in sich trägt. Denn jeder trägt es in sich und wir machen das immer ganz gern tot mit irgendwie Unterhaltung,
ja,
oder
wir sind nicht ganz
Handy.
Viele Menschen sind nicht gerne allein.
Richtig, ja. Genau. Aber das hat ja auch einen Grund, warum wir nicht gerne allein sind, weil dieses kleine Stimmchen in uns dann manchmal Sachen sagt, die wir gar nicht hören wollen. Aber es ist unglaublich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Denn wenn wir dieses Stimmchen trainieren, dann wird uns das auch ganz viele tolle Sachen sagen und dann wird uns das auch einen Weg weisen, den wir gehen sollten, um glücklicher zu werden oder ausgeglichener zu werden oder liebevoller mit uns selbst zu werden. Und dadurch, dass ich so viel Zeit hatte, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, bin ich unglaublich doll gewachsen an diesem Jahr. Und ich bin als eine andere Person zurückgekommen, wirklich.
Wenn man dir so zuhört, ne? Dann ist das ja unglaublich, mit welchem Optimismus du an die Sache drangehst. Du erzählst ja auch gerade, dass du gewachsen bist und dass du das irgendwie geschafft hast, das umzupolen. Aber wenn ich mir jetzt so überlege, andere Leute in der Situation, die diese Krankheit haben, die mit sich allein sind, die schaffen es vielleicht nicht, da positiv drauf zu gehen, wenn sie auf ihr Stimmchen hören. Glaubst du, dass man sozusagen diesen Optimismus trainieren kann, lernen kann, dass das andere auch können?
Also man kann ihn auf jeden Fall trainieren. Ich würde ganz, ganz doll und jedem immer empfehlen, eine Psychotherapie dazu zu machen. Also
das hast du auch gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also niemand muss allein mit der Diagnose MS klarkommen. Und dass ich jetzt so denken kann, hat auch sechs Jahre gedauert. Also es ist ja nicht über Nacht passiert.
Und eine professionelle Hilfe hatte ich auch da hingebracht sozusagen?
Ich habe tatsächlich erst letztes Jahr angefangen mit der Therapie. Ach. Also das war eigentlich nur noch das i-Tüpfelchen, aber vielleicht muss es ja dann nicht sechs Jahre dauern, sage ich mal, wenn man von Anfang an da eine Therapie in Anspruch nimmt. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man dann verrückt ist, sondern das hat was damit zu tun, dass man einfach die Dinge nutzt, die einem ja tatsächlich auch finanziert werden von der Krankenkasse und einfach diese Chance nutzt und für sich mitnimmt und zumindest mal probiert. Das kann sehr dabei helfen, positiv zu denken und einfach so ein bisschen ja, so ein bisschen andere Denkansätze zu erlernen und diese Denkart, positiv zu denken oder zu sagen, okay, ich gehe nicht immer vom Schlimmsten aus, die kann man trainieren. Also das ist echt wie ein Muskel, dass dein Gehirn irgendwann anfängt, positive Dinge auszuspucken. Bei mir funktioniert es mittlerweile total gut und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn mein Kopf ausspuckt, hab Vertrauen. So, hab Vertrauen, Samira. Und das ist auch neu. Also es ist, ich bin noch nicht lange damit beschenkt, aber seitdem das in mein Leben gekommen ist, ist so diese Angst einfach gewichen. Weil mit Angst lebt sich's einfach nicht so geil.
Das heißt aber auch, also diese Gedanken, die du ganz am Anfang hattest, ich werde irgendwann im Rollstuhl sitzen, die gehören weiterhin dazu. Die sind nicht weg wahrscheinlich, ne?
Auch bei dir nicht. Die sind nicht weg und natürlich grüßen die auch ab und zu mal wieder so rein, wie irgendwie so ein ungeliebter Gast. Die sind nicht weg, nein. Aber in diesen Momenten probiere ich mir immer zu sagen, es gibt sowieso nie eine Garantie, dass irgendein Mensch bis ins hohe Alter fit und glücklich sein wird. Und mit dem Fit, da kann ich ein bisschen was dran drehen, mit dem Glücklich, da kann ich aber selber ganz, ganz viel dran drehen. Und dann konzentriere ich mich doch einfach darauf und sage, okay, was kann ich denn tun, damit ich einfach ausgeglichen und zuversichtlich bin und mich in diesen Ängsten vor dem Rollstuhl zu wälzen, wird mich ganz sicher nicht glücklich machen. Insofern entscheide ich mich aktiv dafür, wenn so eine Gedanken kommen, einfach zu sagen, so, jetzt ist einfach mal gut. Jetzt haben wir da 5 Minuten drüber nachgedacht und jetzt ist auch mal wieder Zeit für was anderes.
Samira, wie sieht für dich deine Zukunft aus? Was hast du für Pläne?
Also gerade läuft es tatsächlich in eine ganz interessante Schiene und zwar ist dieser Bereich des Influencer-Marketings, ich weiß, der Begriff ist vielen ein Dorn im Auge, aber er ist nun mal ein Teil unserer modernen Welt, Influencer-Marketings in der Gesundheitsbranche. In diese Richtung halte ich gerade sehr viele Vorträge und berate tatsächlich Unternehmen und bin jetzt in der Gründung von einer Influencer-Agentur im Healthcare-Bereich mit Leuten wie ich, die quasi ganz kleine Blogs und ganz kleine Instagram-Accounts haben und da Menschen helfen, besser mit ihrer Krankheit zu leben und damit besser umzugehen und sich nicht allein zu fühlen. Denn ich glaube, dass wir, also ich und meine Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich, eine ganz, ganz wichtige Lücke schließen, in die Leute sonst so reinfallen, wenn die da aus der Arztpraxis rauskommen. Und ich will diesen Bereich auf jeden Fall stärken und unterstützen und viel mehr noch dafür tun, dass so Krankheiten entstigmatisiert werden und man begreift, dass Menschen mit chronischer Krankheit nicht irgendwie am Rand der Gesellschaft stattfinden, sondern einfach ein Teil der Gesellschaft sind.
Und genau das hast du uns heute unter Beweis gestellt. Samira Musa, vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Samiras Blog heißt Chronisch Fabelhaft und das Buch von Samira, was wir ja mehrmals angesprochen haben, das erscheint nächsten Freitag, heißt Und morgen die Welt, wie ich einen Schicksalsschlag in das größte Abenteuer meines Lebens verwandelte.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.